das Evangelium neu entdecken, gerade heute, gerade bei der Tauffeier. Der Gedanke hinter der kleinen Predigtreihe, die wir im letzten Monat gestartet haben, war folgender. Die gute Nachricht von Jesus Christus, also das Evangelium, soll sein wie die DNA unserer Gemeinde. Also die Struktur im Kern, die das Wachstum aller Zellen und aller Kreise, die den ganzen Organismus Gemeinde prägt und die mich prägt, mein Herz, mein Denken, mein Leben. Wir hatten uns dabei angeschaut, dass das Evangelium sozusagen in Kapitel eingeteilt ist. Beim ersten Mal haben wir uns angeschaut, dass wir von einem Gott der Beziehung kommen und dass wir für die Beziehung zu ihm geschaffen sind. Wir haben zweitens gesehen, wie diese Beziehung zu Gott durch die Abkehr des Menschen von ihm zerbrochen ist, wie Sünde dazwischen steht. Und dann bei der Taufe letzten Monat am Stausee von Laura und Micha, da haben wir anhand von Noah die Punkte 3 und 4 angeschaut, wo es darum ging, wie kann diese Beziehung zwischen Mensch und Gott wieder zusammenkommen? Was muss dafür geschehen, ganz allgemein und auch für mich ganz persönlich? Und um diese Punkte 3 und 4 soll es heute Morgen nochmal gehen, mit einer ergänzenden Perspektive. Und diese Perspektive auf die gute Nachricht, das Evangelium von Jesus, die werden wir heute anhand von Naomi und Ruth gewinnen. Das ist eine Frau und ihre Schwiegertochter. Es ist ein wunderbares Gespann. Was sie erlebt haben, davon haben wir auch schon mal gehört letztens, beim Erntedankfest. Aber nur den ersten Teil. Heute geht's weiter. Die Grundstory von den beiden, die ist schnell erzählt und trotzdem dramatisch. Naomi und ihr Mann Elimelech mussten ihre Heimat verlassen, aufgrund einer Hungersnot. Sie gehen als Wirtschaftsflüchtlinge ins Nachbarland, nach Moab. Ihre beiden Söhne finden dort Ehemänner, Ehefrauen natürlich. Vielen Dank. Gut, ihr seid dabei, das ist wichtig. Aber der Ehemann von Naomi stirbt. Und auch die Söhne von Naomi sterben. Das heißt, ihr bleibt nichts übrig. Und nach Jahren entschließt sie sich wieder zurückzugehen in ihre Heimat. Sie hat nichts, kein Grundbesitz, kein Geld, kein Mann, keine Kinder. Aber sie hat eine Schwiegertochter, Ruth. Und Ruth sagt, Naomi, ich lass dich nicht allein. Ich bleib bei dir. Ich gehe mit dir in deine Heimat. Und was diese beiden dann erleben, Naomi und Ruth, das ist nicht nur eine wunderbare Wendung ihrer Geschichte, sondern gleichzeitig ein wunderbares Bild für das Evangelium, was es im Kern bedeutet und was wir, wenn wir die Taufe von Hannah nachher feiern, ganz anschaulich sehen können. Und das, was sie erleben, das hängt ganz eng zusammen mit einem Mann namens Boas. Aber fangen wir von vorne an. Ruth, Kapitel 3. Da beginnt die Schwiegermutter Naomi und sagt zu ihrer Schwiegertochter Ruth, meine Tochter, ich möchte dafür sorgen, dass du einen Ort der Geborgenheit findest, wo es dir gut geht. Ein Ort der Geborgenheit, ein Ort, wo sie zur Ruhe kommen kann. Ein Ort, wo Zukunftssorgen zur Ruhe kommen. Denn ohne einen Mann hatte Ruth im Prinzip keine Zukunft. Wer soll denn für sie sorgen? Keine Nachkommen. Wer wird für sie da sein? Das heißt, sie braucht einen Ort, der ihr Geborgenheit, Sicherheit und Zukunft gibt, einen festen Grund. Und brauchen wir das nicht alle? Also ich brauche das auch. Ein Ort, wo meine Sorgen um die Zukunft zur Ruhe kommen. Ein Ort, wo ich Sicherheit und Annahme erfahre. Ein Ort, wo auch meine Selbstvorwürfe und mein schlechtes Gewissen zur Ruhe kommen kann. Ich brauche auch so einen Ort der Ruhe und Geborgenheit. Woran Naomi für Ruth dachte, das war sehr konkret, ein Ehemann, den sie im Sinn hatte. Jemand, der ihr das gibt, was sie sich selbst nicht herstellen konnte. Und was Naomi der Ruth nun vorschlägt, das wird uns vielleicht überraschen. Wir müssen uns einfach vor Augen halten, sie leben zu einer anderen Zeit in einer ganz anderen Kultur. Hier also der Vorschlag von, oh, das war die falsche Richtung, von Ruth, für Ruth von Naomi. Sie sagt, nun ist ja Boas, bei dessen Mägden du warst, ein Verwandter von uns. Boas war jemand, der hatte auch Felder und Ruth ist dorthin gegangen und hat versucht, ein paar Körner einzusammeln, damit Naomi und Ruth sich ein kleines Brot backen konnten. Das war die Verbindung. Aber sie sagt, Boas ist verwandt mit uns. Heute Abend worfelt er die Gerste auf der Tenne. Wasche dich, salbe dich, zieh dein Obergewand an, dann geh zur Tenne. Zeig dich aber dem Mann nicht, bis er fertig gegessen und getrunken hat. Wenn er sich niederlegt, merk dir den Ort, wo er sich niederlegt. Geh dann hin, deck den Platz zu seinen Füßen auf und leg dich dorthin. Er wird dir dann sagen, was du tun sollst. Und Ruth antwortete ihr, alles, was du sagst, will ich tun. Ist ein bisschen überraschend, oder? Also, es war ein langer Tag für Boas. Auf der Tenne, das heißt auf dem Dreschplatz, der sich meist im Freien vor der Stadt befindet, wird zunächst das Getreide gedroschen und dann geworfelt, sodass die Körner noch übrig bleiben. Und diese Körner sammelt man dann auf Haufen so am Rand von diesem Dreschplatz. Um den Diebstahl zu verhindern, also dass die Körner Beine bekommen, schläft man am besten daneben. Das macht Boas auch. Also langer Tag, am Abend wird gut gegessen, gut getrunken, dann ist er richtig platt und pennt ein. Schläft also dort. Und mitten in der Nacht, sodass es niemand mitkriegt, kommt also Ruth, schaut, wo ist er, wartet noch ein Weilchen, geht dann dahin und schlüpft unter die Decke. Wie legt sie sich hin? Schräg zu seinen Füßen, also schräg ans Fußende. Hat also mit einer sexuellen Geschichte hier nichts zu tun. Mitten in der Nacht wacht Boas auf. Irgendwie ist sein dicker Zeh an etwas gestoßen. Und als er nachguckt, schreckt er regelrecht auf. Du liebe Zeit, was ist das denn? Ich weiß nicht, wie es euch gehen würde, wenn ihr nachts euren dicken Zeh ausstreckt und da ist jemand. Also bei uns ist das gerade nicht so überraschend. Die Julien, die wuselt immer mal im Bett herum. Aber also wenn ich damit nicht rechnen würde, meine Güte, was wird mir für ein Schreck durch die Glieder fahren? So auch bei Boas. Er schreckt auf und fragt, wer bist du denn? Wer bist du denn hier am Fußende unter meiner Decke? Und Ruth antwortet, ich bin Ruth, deine Magd. Breite doch den Saum deines Gewandes über deine Magd. Was heißt das denn? Also fragt sie, kann ich mal deinen Mantel haben? Mir ist ein bisschen frisch heute Nacht. Nee, es ist eine Redewendung. Breite doch den Saum deines Gewandes über mich ist eine Redewendung, die ausdrückt, würdest du mich heiraten? Bist du bereit, mich zu heiraten? Und diese Redewendung spiegelt einen Brauch wider, den manche Araber bis heute praktizieren. Nämlich, dass ein Mann, der bereit ist, eine Frau zu heiraten, ihr seinen Mantel überlegt und überwirft. Ein Ausdruck dafür, er wird sie beschützen. Und sie gehört zu ihm, sie gehören nun zusammen, stecken sozusagen unter einer Decke. Und Ruth, das ist also Ruths Frage, die sie hier um Mitternacht an Boas stellt. Und sie hat noch einen guten Grund, den sie hinterher schiebt. Sie sagt, denn du bist Löser. Denn du bist Löser. Ja, was heißt das denn jetzt? Boas antwortet auf jeden Fall und sagt, Ruth, gesegnet bist du vom Herrn, meine Tochter. Jetzt aber fürchte dich nicht, meine Tochter, alles, was du sagst, will ich dir tun. Boas sagt, jawohl, worum du mich bittest, das will ich tun. Aber was bittet sie hier genau? Also mit dem Heiraten haben wir verstanden, aber was heißt denn, du bist Löser? Es gibt einen Vers aus 3. Mose 25, war das Gesetz, das zu der Zeit damals Anwendung fand, wo es heißt, wenn dein Bruder verarmt und etwas von seinem Grundbesitz verkauft, dann soll sein Verwandter als Löser für ihn eintreten und den verkauften Boden seines Bruders auslösen. Das war ja genau das, was der Naomi passiert war. Naomi hatte ihr Grundstück verkaufen müssen, aus Armut, aus Not, aus Schulden, die sie hatte. Und Naomi und Ruth haben damit die Lebensgrundlage verloren. Sie haben keinen Boden mehr, von dem sie sich ernähren können. Und auf der Grundlage dieses Verses kommen sie nun gemeinsam im Prinzip zu Boas und fragen, ob er eine aus der Verwandtschaft für sie eintritt, um dieses Grundstück auszulösen, also wieder zurückzukaufen, um ihnen Lebensgrundlage, die sie verloren haben, zurückzugeben. Und sie fragen, ob er den Preis dafür zahlen kann. Und ein Löser hat damals den ganzen Preis bezahlt. Das heißt, die verschuldete Person musste nicht erst in Vorleistung treten, nicht erst 25% selbst aufbringen und dann kam der andere. Nein, der Löser aus der Verwandtschaft ist eingetreten, hat den ganzen Preis bezahlt, um dieses Grundstück wieder zurück in die Familie, die Großfamilie zu bekommen. Was die verschuldete Person selbst nicht kann, wozu sie nicht fähig ist und nicht die Mittel hat, das tut der nächststehende Verwandte für sie an ihrer Stelle. Er kauft es zurück. Ruth und Naomi haben aber noch ein weiteres Problem. Nicht nur, dass sie ihr Grundstück, ihre Lebensgrundlage verkaufen hatten müssen, sondern sie haben auch keine Zukunft, weil sie keinen Mann haben und kein Kind, das einmal für sie sorgen kann und das dann auch diesen Besitz einmal erben und fortführen kann. Sie haben keine Zukunft für sich und ihre Familie. Das heißt, die Frage, die Ruth hier stellt, ist eigentlich eine doppelte. Sie sagt, Naomi und ich, wir haben unsere Lebensgrundlage und unsere Zukunft verloren. Wir können selbst sie nicht wiederherstellen, aber Boas, du kannst uns helfen. Und deshalb kommen wir zu dir und bitten, trittst du für uns ein? Ruth fragt ganz persönlich, ich frage dich, Boas, trittst du für mich ein, indem du mich heiratest? Indem du dich mit mir verbindest und mir damit Zukunft gibst? Und trittst du für uns ein, für Naomi und mich, indem du das Grundstück auslöst, zurückkaufst und uns damit wieder Lebensgrundlage schaffst? Das ist die Frage, die Naomi hier stellt und Boas sagt, ich bin bereit. Welche Voraussetzungen müsste ein Löser erfüllen? 3 Stück. Erstens musste er ein naher Verwandter sein. Das war Boas. Zweitens musste er die Mittel haben, den Rückkauf und die Erlösung auszuführen. Boas hatte sie. Er hatte ein gutes Stück Land, er hatte auch Angestellte. Boas hatte die Mittel. Aber das reicht noch nicht. Du kannst ja nah verwandt sein und ordentlich was auf der hohen Kante haben, aber sagen, du, ich habe keinen Bock, das für dich einzusetzen. Ich bin nicht bereit, dir hier zu helfen. Aber Boas sagt es Ruth direkt, ich bin bereit, worum du bittest, das will ich tun. Und im weiteren Verlauf der Geschichte wird es noch deutlicher. Boas lässt nichts anbrennen. Direkt am nächsten Tag macht er sich auf. Und er muss der Ruth sagen, du Ruth, es gibt jemanden, der ist eigentlich noch näher verwandt mit dir. Der müsste erst einspringen. Ich muss ihn zuerst fragen. Aber wenn er das nicht kann oder nicht will, ich mache das für dich. Und er geht direkt am nächsten Tag, schnappt sich den, geht ins Tor, wo die Ältesten der Stadt sitzen, also ein öffentlicher Platz, wo Recht gesprochen wurde und rechtliche Dinge geordnet wurden und stellt die Sache vor. Und dieser andere nahe Verwandte, der sagt dem Boas, also wenn die Sachen so liegen, dass ich das Grundstück kaufen muss und auch Ruth heiraten, ich kann das nicht. Ich will vielleicht auch nicht so, aber ich kann es auch nicht. Ich kann nicht lösen. Und dann sagt Boas vor allen, vor den Ältesten und dem ganzen Volk, ihr seid heute Zeugen, dass ich alles Eigentum Elimelechs, das ist der Mann von Naomi, sowie das Kiljons und Machlons, das waren die Söhne, aus der Hand der Naomi erworben habe. Auch Ruth, die Moabiterin, die Frau Machlons, habe ich mir zur Frau erworben, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbe erstehen zu lassen, damit sein Name unter seinen Verwandten und im Tor seines Ortes nicht erlischt. Ihr seid heute Zeugen. Das heißt, Boas setzt sich ganz ein. Er erwirbt das Feldstück für Naomi und Ruth und er erwirbt Ruth als seine Ehefrau, um dieser Familie, diesen beiden Zukunft und Lebensgrundlage zu schenken. Er selbst hat gar nicht so viel davon. Er zahlt eigentlich drauf. Aber er sagt, die Beziehung zu dir, Ruth, die ist mir so wichtig. und Ruth, du als Mensch bist es mir wert. Du bist mir so wichtig, Ruth. Ich habe dich erworben. Ich habe dich los und frei gekauft. Und du hast Zukunft, denn ich verbinde mich mit dir ganz eng, ganz öffentlich vor Zeugen. Du sollst meine Frau werden. Und wisst ihr, wer diese Worte noch spricht, heute, das ist Jesus Christus. Und Jesus sagt es zu dir, Hannah. Jesus sagt es dir zu und er sagt es zu allen, die sich bei ihm festmachen wollen. Jetzt würden wir vielleicht sagen, Mensch, Taufe, das ist doch eigentlich, dass ich, der getauft bin, Jesus sage, ich will zu ihm gehören. So wie Ruth in der Nacht zu Boas kommt und sagt, Boas, ich suche Zuflucht bei dir. Ich brauche dich und ich frage dich, bist du bereit, deinen Mantel über mich zu legen? Ich suche deinen Schutz, ich suche die enge Verbindung mit dir, weil ich es brauche. Bist du bereit? Und richtig, das wird in der Taufe gesagt und das sagst du, Hannah, heute mit der Taufe, dass du Zuflucht bei Jesus suchst und du hast es wunderbar eben ausgedrückt, wo du von dir erzählt hast. Aber ich glaube, Taufe ist keine Einbahnstraße. Es ist nicht nur eine Einbahnstraße, wo ich Gott etwas sage, sondern in der Taufe möchte auch Gott dir, Hannah, und uns etwas zusprechen. Denn es heißt in der Bibel, dass die Taufe bedeutet, mit Jesus zusammenzuwachsen. Also eine ganz enge Einheit einzugehen. Und wenn Gott sagt, hey, ich bin bereit, mit dir so eine enge Einheit einzugehen, dann heißt das, ich bin bereit, mich mit dir zu verbinden. Nichts in dieser Welt kann dich von seiner Liebe trennen. Nicht einmal der Tod. Das heißt, die Beziehung, die wir mit Jesus eingehen und die wir in der Taufe sichtbar machen, die ist noch enger als die Beziehung von Mann und Frau. Denn die Beziehung von Mann und Frau wird durch den Tod geschieden. Die Verbindung mit Jesus kann nicht einmal der Tod scheiden. Sie ist stärker, sie ist tiefer. Und Hannah, Jesus sagt dir zu, ich habe alles erworben, ich habe den ganzen Preis bezahlt, der dafür nötig ist, für diese Verbindung mit mir, die stärker ist als der Tod. Ich verbinde mich mit dir. Hannah, du bist es mir wert, dass ich den ganzen Preis dafür gezahlt habe. Genau wie Boas den ganzen Preis bezahlt hat, alles erworben hat. Aber auf uns bezogen, den Preis wofür und welchen Preis? Und da sind wir mittendrin in der Predigtreihe, die ich anfangs erwähnt habe, wo es darum ging, dass wir für die Beziehung mit Gott geschaffen sind und dass diese Beziehung gekappt ist. Durch Sünde, die ins Leben gekommen ist und dass wir dadurch Lebensgrundlage und Zukunft verloren haben. Und die Bibel ist klar, davon ist niemand ausgenommen. Das heißt, auch wir sind in einer Situation wie Ruth und Naomi, die einen Löser brauchen. Einen, der uns rauslöst, rauskauft aus dieser Situation und uns wieder Lebensgrundlage und Zukunft zurückschenkt. Was waren nochmal die Voraussetzungen für einen Löser? Das erste war, er muss nahe Verwandter sein. Ist Jesus denn nahe Verwandter? Er ist doch Gott, er ist doch der ganz andere. Passt also nicht, oder? Doch, passt. Denn Jesus hat den Himmel verlassen. Er hat die Hoheit bei Gott zurückgelegt und ist Mensch geworden. Gott ist Mensch geworden, ist in die menschliche Familie eingegangen, um dir, Hannah, ganz nahe zu kommen. Das hat er für dich gemacht. Das hat er für jeden hier gemacht, der das für sich in Anspruch nehmen möchte. Jesus wird ganz nah. Wir haben vielleicht noch nähere Verwandten. Unsere Familie, unsere Eltern, unsere Geschwister. Aber selbst wenn sie dich ins ewige Leben bringen wollten, sie müssen das sagen, was der andere nahe Verwandte gesagt hat. Selbst wenn ich wollte, ich kann es nicht. Deine Eltern, deine Geschwister, Menschen, die dir nahestehen, so sehr sie es wollten, sie können dich nicht ins ewige Leben reinbringen. Sie können dir diese Zukunftssicherheit nicht geben. Aber Jesus ist gekommen als naher Verwandter. Die Frage ist, kann er es denn? Und das ist der zweite Punkt, hat er die Mittel? Wenn wir in diese Welt gucken, hat niemand die Mittel, uns ins ewige Leben reinzubringen. Niemand, außer Jesus. Von dem es heißt, 1. Petrus 1, ab Vers 18, ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid. Und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war. Nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlamms, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war, das Blut von Christus. Das heißt, Gott wird Mensch, Teil unserer Familie, um uns nahe zu kommen, um diese Voraussetzung zu erfüllen, uns ganz nahe zu sein. Und er hat die Mittel, dich freizukaufen, Hannah. Er hat die Mittel, uns freizukaufen. Und das nicht, weil er gerade viel im Geldbeutel stecken hat, sondern weil er sagt, ich bin bereit, das Teuerste zu geben, das ich habe, nämlich mein Blut, also mein Leben. Ich bin bereit, ans Kreuz zu gehen für dich, für jeden hier, der das haben möchte. Und das ist das Besondere. Jesus sagt nicht nur, ich habe die Mittel, bleib aber oben im Himmel, sondern ich bin auch bereit, ich bin gewillt, es dir zu geben. So stark wie Boas sich eingesetzt hat, noch stärker setzt sich Jesus ein für dich. Und er sagt in Johannes 10 etwas Erstaunliches. Er sagt, ich, der gute Hirte, gebe mein Leben für die Schafe. Und er sagt weiter, niemand nimmt es mir. Ich gebe es freiwillig her. Es ist nicht, weil die römischen Soldaten so stark waren oder die Gegenwehr damals in Israel zu stark, sondern er sagt, ich habe die Macht, es herzugeben und habe die Macht, es wieder zu empfangen. Jesus hätte in jeder Sekunde seines Lebens sagen können, der Preis ist mir zu hoch, das wird mir zu heiß, das ist mir zu teuer, das tut mir zu weh. Aber das sagt er nicht. Er sagt, ich tue das ganz freiwillig für dich, weil du es mir wert bist. Und das möchte ich jedem hier zusprechen, wenn er sich fragt, bin ich es Gott wirklich wert, dass er mich haben will? Dann schaut auf dieses Kreuz und macht euch bewusst, Gott hat es ganz klar gemacht, du bist es mir wert, den ganzen Preis zu zahlen. Noch zu der Zeit, als du von mir abgekehrt gelebt hast, habe ich das gemacht, um die Tür wieder aufzureißen. Und dafür müsste mein Körper buchstäblich zerrissen werden. Aber damit habe ich die Tür aufgerissen, dass du zurückkommen kannst, das bist du mir wert. Er hat alles bezahlt. Ich fasse das nochmal zusammen. Warum ist ein Löser nötig? Naomi und Ruth hatten die Lebensgrundlage verloren und die Zukunft. Genau wie wir. Durch die Verbindung zu Gott, die gekappt ist durch Sünde, wo Sünde dazwischen steht. Wer ist es, der mich lösen kann? Ist ein naher Verwandter. Boas war es für Ruth. Und der Name Boas heißt, in ihm ist Stärke. Und Boas ist ein Bild für Jesus Christus, für das, was er für uns ist. Und das heißt auch, in ihm ist Stärke. In Jesus Christus ist die Kraft, uns zu erlösen. Wann geschieht das, diese Erlösung? Sie geschieht, als Ruth zu ihm kommt und bittet. Ruth bittet und sagt, bist du bereit, dich mit mir zu verbinden? Bist du bereit, mich rauszulösen aus der Situation und mir Lebensgrundlage und Zukunft zu schenken? Und da sagt Boas, von Herzen gern, Ruth, ich liebe dich und du bist mir so viel wert. Ich handle für dich. Genau dasselbe für uns. Wann handelt Jesus für uns? Er hat gehandelt in der Geschichte, aber es wird für mich persönlich wirksam, wenn ich zu ihm gehe und sage, Jesus Christus, ich brauche das. Ich brauche das, dass du für mich eintrittst. Ich will die enge Verbindung zu dir haben und leben. Jesus, ich merke, dass ich aus meiner Kraft mir das ewige Leben und die Verbindung zu dir nicht verdienen kann. Und deshalb komme ich zu dir und vertraue mich dir an. Das ist Glauben. Glauben heißt Vertrauen. Glauben heißt sich vertrauensvoll an Jesus hängen. Glauben heißt nicht, ich versuche aus meiner Kraft ein besseres Leben zu führen. Glauben heißt nicht, ich strenge mich noch ein bisschen mehr an, um ab heute gut zu sein. Sondern Glauben heißt, ich verlege mein Vertrauen von mir weg auf ihn hin, auf Jesus Christus. Ich vertraue auf ihn. Glauben heißt, zu Gott, zum Vater zu kommen und zu sagen, Vater, nimm mich an. Das bitte ich, nimm mich an und auf in die enge Verbindung zu dir. Nicht aufgrund dessen, was ich gemacht habe, nicht aufgrund dessen, was ich vielleicht Tolles geschafft habe, sondern aufgrund dessen, was Jesus getan hat, an meiner Stelle für mich. Jesus, Vater, nimm mich an aufgrund dessen, was Jesus für mich gemacht hat, was er für mich bezahlt hat. so wie Boas für Ruth. Und Hannah, das ist genau das, was du getan hast. Nachdem du mit 9 Jahren die Beziehung mit Gott gestartet hast und eine Zeit kam, wo du in anderer Richtung unterwegs warst, aber im Rückblick gemerkt hast, wie du es eben wunderbar erzählt hast, du warst ohne Gott unterwegs, aber Gott war bei dir. Gott hat dich wunderbar bewahrt und dich eingeladen, zurückzukommen. Er hat dir Begegnungen geschenkt mit Menschen, Bücher und so weiter, mehr, was dir einen ganz neuen Blick auf ihn geschenkt hat. Und du erlebst ihn heute, diesen Gott durch Jesus Christus als Tröster, als Freund, als diesen Ort der Geborgenheit und Ruhe, wo du zur Ruhe kommen kannst, wo Vergebung da ist. Ein Gott, der dir all das schenkt. Und das ist das Ergebnis. Für Ruth war Lebensgrundlage und Zukunft hergestellt. Für uns, die wir uns bei Jesus festmachen, auch. Wir dürfen hoffnungsvoll in die Zukunft schauen. Du hast das super gesagt. Egal was kommt, ich weiß, Gott ist bei mir. Gott trägt. Und was ist die neue Beziehung, die dann entstanden ist? Ruth wurde die Ehefrau von Boas, ganz eng verbunden. Und wir als Menschen, die mit Jesus verbunden sind, als seine Gemeinde, sind auch, so sagt es die Bibel im Bild, wie die Ehefrau von Jesus. Das heißt, Jesus verbindet sich mit uns auf eine so enge Weise, wie man sich es nicht vorstellen kann. Auf eine Weise, die selbst über den Tod hinausgeht. Und das darf für jeden Einzelnen gelten, der sich wie Ruth bei Jesus bei Boas, so können wir uns bei Jesus festmachen. Und das, Hannah, hast du getan. Ich möchte das zusprechen. Du bist es ihm wert. Er hat dich erlöst. Er kann es, weil er dir nahe gekommen ist. Er kann es, weil er die Mittel dazu hat. Und er wollte es. So wie Boas die Ruth, so wollte Jesus dich erlösen. Er war bereit, den ganzen Preis zu bezahlen. Mit seinem Tod am Kreuz. Im Prinzip ist das die Romantik der Erlösung. Vater, nimm mich nicht an aufgrund dessen, was ich gemacht habe, sondern aufgrund dessen, was Jesus getan hat, an meiner Stelle. Das ist Glauben. Und dazu hast du Ja gesagt und das drückst du heute mit der Taufe aus. Amen. Lasst uns miteinander singen, ein Lied, das eigentlich gut aufgreift. 10.000 Gründe. Es gibt 10.000 Gründe, diesem Gott, diesem Jesus Christus Danke zu sagen, der diesen ganzen Weg vom Himmel zu uns gemacht hat, um uns zu erlösen.